Laut einer Umfrage des Kieler Instituts der deutschen Wirtschaft aus November vergangenen Jahres wollen 4 von 10 Firmen in diesem Jahr Stellen abbauen. Eine Aufgabe, die niemandem leicht fällt. Welche Rahmenbedingungen sind für einen rechtssicheren und reibungslosen Kündigungsprozess zu beachten? Darum geht es in diesem Podcast. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer mit meinem lieben Kollegen Andreas Rohde. Hallo Andreas.
Hallo Benno.
Und mit mir, Benno Lange. Letzter Ausweg, Kündigung, heißt das Thema der heutigen Folge und ist ein Stück weit der aktuellen wirtschaftlichen Situation geschuldet. Andreas, worüber genau wollen wir heute sprechen?
Ja, Arbeitsrecht. Bis jetzt hatten wir immer nette Arbeitsrechtsthemen, New Work, Workation etc. Heute etwas Traurigeres. Wir beschäftigen uns heute mit Kündigung im Zusammenhang mit individuellem Arbeitsrecht. Stichwort ordentliche Kündigung vor allen Dingen und insbesondere die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes.
Also die dunkle Seite des Arbeitsrechts sozusagen.
Ja, aber nicht ganz. Es gibt auch noch Themen im Arbeitsrecht, über die wir heute nicht sprechen wollen. Also das ganze Thema kollektives Arbeitsrecht und auch Sozialplan blenden wir heute aus.
Andreas, ich höre schon, du bist zu dem Thema uneingeschränkt sprechfähig. Das gilt für mich ehrlicherweise nur bedingt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch heute wieder eine Expertin zum Thema eingeladen haben. Herzlich willkommen, Alexandra Hecht.
Ja, hallo Andreas, hallo Benno, vielen Dank für die Einladung.
Ja, erstmal von meiner Seite vielen Dank für die Blumen, lieber Benno. Also ich glaube, ich kann hier zwar vielleicht mitreden, aber gut, der Anwalt hat heute ein bisschen Heimspiel zugegebenermaßen.
Ich glaube, die Rollen sind klar verteilt.
Ja, das ist vielleicht so, aber wir hatten ja auch schon andere Podcasts. Aber wir sind sehr froh, dass wir dich, liebe Alexandra, heute bei uns haben, denn du bist nun wirklich die Expertin für Arbeitsrecht. Du bist auch Rechtsanwältin, aber eben auch Fachanwältin für Arbeitsrecht und seit Januar Seniorpartnerin bei der DHPG. Und deine Themen sind eben genau das individuelle und das kollektive Arbeitsrecht. Und zwar da die gesamte Palette, also Vertragsgestaltung, aber eben auch arbeitsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Kündigung. Und du verantwortest eben auch eine ganze Abteilung, die sich mit HR im weitesten Sinne beschäftigt. Hallo liebe Alexandra, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch, auch wenn es die dunkle Seite der Macht heute eher sein wird.
Ja, wunderbar. Dann schlage ich vor, bevor wir in euer beider Fachgespräch unter meiner Moderation einsteigen, hören wir noch einmal etwas zum Thema Kündigung aus der Personalersicht, denn ich denke, uns allen ist bewusst, dass das Thema Kündigung nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine psychologische und emotionale Komponente hat und da sollten sicherlich die Personaler auch ins Spiel kommen.
Das Kündigungsgespräch gehört zu den unangenehmsten Aufgaben einer Führungskraft, ist aber manchmal nicht vermeidbar. Neben allen rechtlichen Informationen, die in diesem Podcast für Sie aufbereitet werden, möchte ich auf die menschliche Seite einer Kündigung schauen. Eine Kündigung ist für jeden Menschen eine Ausnahmesituation. Umso wichtiger ist es, das Gespräch professionell vorzubereiten und wertschätzend zu führen. Bereiten Sie das Gespräch gut vor. Besprechen Sie alle wichtigen Punkte mit Ihrer Ansprechpartnerin oder Ihrem Ansprechpartner im HR-Team und führen im besten Fall das Gespräch gemeinsam. Dazu gehört die Klärung der Rollen, auf mögliche Reaktionen vorbereitet zu sein, Hilfe anzubieten und das weitere Vorgehen abzustimmen. Auch wenn der Anlass kein schöner ist, ein Arbeitgeber sollte alles dafür tun, dass eine Trennung für beide Seiten gelingen kann.
Ja, liebe Alexandra, wir sprechen heute über ein Thema, wo wir alle das Gefühl haben, dass es sehr, sehr relevant ist, auch in diesen Zeiten. Wie ist dein Eindruck von der aktuellen Situation im Mittelstand?
Ja, genau. Also das Thema Kündigung ist im Arbeitsrecht ein Dauerbrenner, so möchte ich es mal nennen. Das ist kein besonders schönes Thema, aber ein Thema, was einfach immer da ist, in unterschiedlichen Nuancen. Was man jetzt tatsächlich bemerkt, ist die Zunahme von Beratungen im Bereich Kündigung und da auch nochmal ganz verstärkt in Richtung echte betriebsbedingte Kündigungen auch. Das war lange Zeit, die letzten Jahre tatsächlich anders. Da gab es mal so Einzelgeschichten, verhaltensbedingte Geschichten. Aber jetzt gerade geht der Fokus wirklich sehr, sehr stark in betriebsbedingte Thematiken rein.
Ich glaube, das deckt sich mit unser aller Erfahrung. Ich habe gerade letzte Woche noch mit unseren insolvenzrechtlichen Kollegen gesprochen. Die spiegeln dann sogar den nächsten Schritt weiter. Den Unternehmen, denen es so schlecht geht, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Aber die Stufe davor ist genau das, was du gerade beschreibst.
Ja, und das Ganze ja vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen, über die wir sprechen, vielfach bis vor kurzem eben noch vor allen Dingen über Fachkräftemangel und über die Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden, gesprochen und geklagt haben. Also da hat sich schon innerhalb von wenigen Monaten, maximal ein, zwei Jahren, glaube ich, dramatisch etwas verändert im wirtschaftlichen Umfeld.
Das ist genau so. Also wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gestaltungsberatung gemacht. Ganz viele Geschichten auch, wie können wir Mitarbeiter binden, wie können wir Mitarbeiter halten. Und jetzt dreht sich diese Geschichte. Also wir haben immer noch viel Gestaltungsberatung, aber es kommt eben ganz, ganz viel jetzt auch dazu, dass man dann doch auch mal über Trennungen spricht. Trennungen, die eben nicht nur eine Einzelfallgeschichte, sondern genau das, was ihr gerade auch gesagt habt, die eben der wirtschaftlichen Lage geschuldet sind und die dann eben auch mal in größerem Maße zustande kommen müssen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, der mittelständische Geschäftsführer, der sieht, dass es seinem Unternehmen nicht so gut geht aktuell, der dann auch anfängt, über Personalabbau nachzudenken, der das Gefühl hat, er hat zu viele Mitarbeiter in der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Was kann er tun? Wie kann er Arbeitsverträge eben auch beenden?
Also der größte Weg oder der bekannteste Weg ist die klassische Kündigung, über die wir ja gerade gesprochen haben. Das ist im Regelfall die ordentliche Kündigung. Ordentliche Kündigung meint unter Einhaltung der Kündigungsfrist, die es eben individuell für jeden Mitarbeiter gibt. Daneben gibt es noch die außerordentliche Kündigung. Die werden die meisten als fristlose Kündigung kennen, ist aber nicht immer eine fristlose. Auch die kann man mit einer sozialen Auslauffrist kombinieren. Aber da ist eben der große Fokus darauf, ich brauche dafür einen wichtigen Grund. Und daneben gibt es noch die Änderungskündigung. Das ist eine klassische Kündigung, aber verbunden mit dem Angebot der Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses zu anderen Bedingungen. So, das ist der Kündigungsblock. Das sind so die Kündigungsthemen, die man oder die Kündigungsbereiche, die man hat. Und daneben gibt es noch den sogenannten Aufhebungsvertrag. Vertrag meint eben eine beidseitige Vereinbarung über die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses.
Klassischerweise bei einem Vertrag sind sich eben beide Seiten einig, dass die Rechtsfolge eintreten soll, also die Beendigung. Bei einer Kündigung ist es normalerweise, klassischerweise, eben gegen den Willen des anderen Vertragspartners.
Genau, richtig, Andreas. Genau, Kündigung ist eine einseitige Geschichte, die entweder vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer ausgesprochen wird. Und der Aufhebungsvertrag ist eben, beide Parteien sind sich eben darüber einig. Aus Arbeitgebersicht immer eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil man sich so ein bisschen das Risiko des Kündigungsschutzgesetzes nimmt, weil man da drin auch gewisse Konditionen über die Beendigung vereinbaren kann. Das kann für beide Seiten tatsächlich auch eine gute Situation sein.
Du hast eben bei dem Thema außerordentliche Kündigung gesagt, dafür bedarf es eines wichtigen Grundes. Und zwar jetzt nicht wichtiger Grund im Sinne von, oh, mir geht es gerade schlecht, sondern es ist meistens ja im Verhalten des Arbeitnehmers begründet.
Ja, genau. Also eine betriebsbedingte Kündigung ist das, worauf du gerade angespielt hast, rechtfertigt nahezu nie eine fristlose Kündigung, weil man eigentlich immer sagt, dem Arbeitgeber ist es schon noch zumutbar, die Kündigungsfrist abzuwarten und dann das Arbeitsverhältnis erst dann zu beenden. Genau, der wichtige Grund, ich sage mal, ist so klassischerweise der goldene Löffel geklaut oder in irgendeiner Form eine Gewalttätigkeit. Also das sind so Geschichten, die kommen für eine fristlose Kündigung in Betracht. Typischerweise sind da auch schon Abmahnungen vorher in dem Bereich gelaufen. Worauf man bei der fristlosen Kündigung achten muss, ist eben dieser wichtige Grund. Und man hat auch nur eine bestimmte Frist, nämlich 2 Wochen ab Bekanntwerden dieses wichtigen Grundes Zeit, um aus diesem Grund zu kündigen, also fristlos zu kündigen. Das ist immer so das, was man ein bisschen im Hinterkopf behalten muss.
Ich glaube, das ganze Thema außerordentliche Kündigung, Abmahnung vorher, welche Gründe können hier überhaupt eine Rolle spielen, das verschieben wir mal auf eine andere Podcast-Folge und richten den Blick heute nochmal verschärft auf das Thema betriebsbedingt, weil das ist gerade in unserer jetzigen konjunkturellen Lage, glaube ich, das, was im Fokus steht. Wir reden also hier über die ordentliche Kündigung und die ist eben gerade nicht fristlos, deswegen sind da Formen und Fristen zu beachten.
Genau, richtig. Also zum einen die Kündigungsfrist, die ich eben einhalten muss, die bestimmt sich entweder nach dem Arbeitsvertrag oder mindestens immer nach der gesetzlichen Höhe in 622 BGB. Und da muss man immer schauen, was gilt denn individuell für meinen Mitarbeiter. Wenn ich arbeitsvertraglich eine habe, ist das erstmal die erste, die ich nehmen muss. Aber sie muss mindestens immer in der Höhe sein, in der das Gesetz sie vorgibt. Und in der Form, eine Kündigung muss in Schriftform ausgestellt werden. Die muss unterschrieben werden von dem, der eben auch berechtigt ist zu kündigen. Das ist typischerweise der Geschäftsführer. Und diese Kündigung muss im Original dem Mitarbeiter auch zugehen. Beim Zugang, vielleicht schon mal als kleiner Tipp an dieser Stelle, der schönste Weg ist immer die persönliche Übergabe. Im besten Fall nimmt man sich auch noch mit einem Zeugen dazu. Wenn persönlich nicht möglich, dann per Bote. Und die nicht ganz so schöne Lösung, manchmal aber nicht vermeidbar, ist dann der Zustellungsweg per Post. Das ist das Einwurfeinschreiben. Auch da gibt es aber gerade eine relativ aktuelle Rechtsprechung nochmal vom Bundesarbeitsgericht, die eben sagen, beim Einwurfeinschreiben muss man sehr genau aufpassen, ob das nachher tatsächlich auch für die Nachweisbarkeit der Zustimmung der Kündigung ausreichend ist.
Jedenfalls wissen alle Juristen, dass das normale, klassische Einschreiben normalerweise nicht die erste Wahl ist. Denn wenn der Empfänger das Schreiben schon nicht annimmt, geht es jedenfalls nicht zu.
Genau, richtig. Deswegen ist immer, wenn es der Postweg sein muss und man nicht irgendwie einen Boten schicken kann, dann ist es, wenn, dann das Einwurfeinschreiben, weil das wird jedenfalls durch den Postboten eingeschmissen in den Briefkasten. Man kann dann über eine Sendungsverfolgungsnummer bei der Deutschen Post abfragen, wann es eingeschmissen wurde. Aber das ist eben für die Kette der Nachweisbarkeit nicht immer ausreichend. Und deswegen wirklich der, ich nenne es mal der Worst Case, also der unschönste Fall der Zustellung.
Ich halte nochmal fest, auch für mich als Nichtjuristen, es gibt nach wie vor keinen wirksamen Weg einer elektronischen Kündigung, sondern die Schriftform ist nach wie vor das einzige Mittel, um wirksam zu kündigen. Ist das richtig?
Genau, richtig. Es wurde ja jetzt gerade viel umgestellt auf elektronische Geschichten, aber bei der Kündigung ist und bleibt es dabei, Schriftform ist das Einzige, was wirksam ist. Auch keine eingescannte Unterschrift drunter, diese Kündigung wäre unwirksam.
Also alles, was wir aus den USA gerade mitbekommen über SMS, WhatsApp oder sonstige Geschichten, geht alles in Deutschland jedenfalls nicht.
Genau, richtig. Auch der Aufhebungsvertrag bedarf für beide, von beiden Seiten die Schriftform. Auch da reicht die elektronisch eingescannte Variante nicht aus.
USA kann man ja auch konkludent kündigen offensichtlich.
Genau, bei der Kündigungsfrist noch als Ergänzung. Also ich hatte gesagt, es gibt die gesetzlichen, es gibt arbeitsvertragliche, woraus sich das ergeben kann. Wenn ein Unternehmen tarifgebunden ist, dann können sich Kündigungsfristen auch aus den Tarifverträgen ergeben. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, was gerade auf das jeweilige Arbeitsverhältnis Anwendung findet, welche Kündigungsfrist relevant ist. Aber im Grunde sind es die drei großen: Arbeitsvertrag, Gesetz und Tarifvertrag.
Ja, wir haben jetzt über die außerordentliche Kündigung gesprochen, wir haben über die ordentliche Kündigung gesprochen. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es ganze Mitarbeitendengruppen gibt, die einen Sonderkündigungsschutz haben, also von Auszubildenden bis Schwangere.
Genau, richtig. Also wir unterscheiden zwischen dem allgemeinen Kündigungsschutz und dem besonderen Kündigungsschutz, das ist der, den du meinst. Genau, einen besonderen Kündigungsschutz gibt es insbesondere für Schwangere, für Mitarbeiter in Elternzeit. Auch dann, wenn die einer Teilzeittätigkeit in Elternzeit nachgehen, auch dann gilt dieser besondere Kündigungsschutz. Gleichgestellte, also mit Schwerbehinderten Gleichgestellte, für Betriebsratsmitglieder, für all die gibt es einen besonderen Kündigungsschutz. Das ist jetzt nicht vollständig, aber das sind so die großen Gruppen, die man kennt. Für diesen besonderen Kündigungsschutz gilt, dass man eben nicht einfach so eine Kündigung aussprechen darf, sondern da gewisse Stufen vorher erforderlich sind. Also als Beispiel, beim Schwerbehinderten muss man vorher das Integrationsamt einschalten. Oder wenn ich einer Schwangeren oder einer Mitarbeiterin in Elternzeit kündigen möchte oder einem Mitarbeiter in Elternzeit, es gibt ja auch Väter, die in Elternzeit gehen, dann muss ich an der Stelle die Arbeitsschutzbehörde vorher einschalten.
Gilt das nur in den Fällen, in denen generell das Kündigungsschutzgesetz auch greift oder auch unabhängig von der Betriebsgröße?
Dieser besondere Kündigungsschutz gilt tatsächlich unabhängig der Betriebsgröße. Das ist ein guter Hinweis. Genau, der allgemeine Kündigungsschutz, zu dem kommen wir gleich wahrscheinlich noch. Der ist dann in Abhängigkeit auch der Größe des Unternehmens. Der besondere liegt in der Natur der Person jeweils. Und da ist völlig egal, ob ich ein Ein-Mann-Unternehmen habe oder ein Unternehmen habe mit 500 Mitarbeitern.
Okay, das ist aber, glaube ich, ja schon die gute Überleitung zu dem Kündigungsschutzgesetz, also zu den allgemeinen Regelungen, die für jeden Mitarbeiter gelten.
Nicht für jeden, sondern nur für Mitarbeiter, die länger als 6 Monate in einem Unternehmen beschäftigt sind. Das kann man immer relativ leicht nachprüfen, wann jemand irgendwann mal angefangen hat. Und wenn er 6 Monate dabei war, dann ist die erste Stufe schon mal erfüllt. Nicht zu verwechseln an der Stelle mit der Probezeit. Die Probezeit kann tatsächlich auch kürzer sein, aber der allgemeine Kündigungsschutz greift wirklich immer erst nach 6 Monaten. Der kann nicht vertraglich ausgeschlossen werden, auch wenn man das arbeitsvertraglich irgendwie vereinbart hat. Das wäre unwirksam, also der gilt in jedem Fall. Und daneben muss das Unternehmen noch mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigen. Das ist immer die erste Stelle, die in der Beratung ganz oft kommt. Der 10 Mitarbeiter stellen sich die meisten 10 Köpfe vor. So ist es aber nicht. Es gibt eine Berechnungsformel, die sagt, Mitarbeiter, die bis zu 20 Stunden in der Woche arbeiten, werden mit 0,5 berechnet. Mitarbeiter, die bis zu 30 Stunden in der Woche arbeiten, mit 0,75 und alles über 30 Stunden mit dem Faktor 1. Und wenn ich dann in Summe eben in der Regel über 10 Mitarbeiter in meinem Unternehmen habe und einen Mitarbeiter habe, der auch länger als 6 Monate dabei ist, dann greift klassischerweise der allgemeine Kündigungsschutz.
Und ich habe verstanden, dass der Inhalt dieses besonderen Kündigungsschutzes ist, dass ich einen Grund brauche für die Kündigung. Du hast es vorhin schon mal angedeutet.
Genau, das ist richtig. Das regelt tatsächlich das Kündigungsschutzgesetz. Das sagt eben ganz klar, wenn ich Mitarbeiter habe, die dem allgemeinen Kündigungsschutz unterliegen, dann muss eine Kündigung sozial gerechtfertigt sein. Sozial gerechtfertigt hilft uns das Gesetz auch. Ist eine Kündigung dann, wenn eben ein verhaltensbedingter, ein personenbedingter oder eben ein betriebsbedingter Kündigungsgrund wirksam vorliegt.
Ja, vielleicht können wir die drei Gründe einmal durchdeklinieren. Ich glaube, wir haben es auch teilweise schon angesprochen. Aber was sind typische Fälle von verhaltensbedingten Kündigungen oder verhaltensbedingten Kündigungsgründen?
Verhaltensbedingt ist immer dann, wenn eben eine gesteuerte Pflichtverletzung in Fehlverhalten eines Mitarbeiters vorliegt. Also es ist klassischerweise der Mitarbeiter, der jeden Morgen 10 Minuten zu spät kommt. Der Mitarbeiter, der sich nicht an gewisse Spielregeln im Unternehmen hält. Das ist so klassischerweise der Mitarbeiter, der vielleicht andere beleidigt. Na, das ist so der Bereich der verhaltensbedingten Kündigung. Im verhaltensbedingten Bereich ist es nahezu immer erforderlich, dass vorher auch eine entsprechende Abmahnung mindestens einmal gelaufen ist. Je nach Sachverhalt können auch mal mehrere Abmahnungen erforderlich sein. Aber es geht eben immer darum, es gibt einen Mitarbeiter, der eben ein gewisses Fehlverhalten, was steuerbar ist, an den Tag legt. Das kann ganz vielfältig sein.
Und dann soll ihm über die Abmahnung die Chance gegeben werden, dieses gesteuerte Verhalten eben auch zu ändern.
Genau, richtig. Also wenn es nicht ein ganz krasser Ausnahmefall ist, also etwas, wo man sagt, da ist sofort eine Kündigung gerechtfertigt, sagt man eben, der Mitarbeiter muss zumindest 1, 2, 3 Mal, je nach Einzelfall, die Möglichkeit haben zu wissen, okay, das habe ich falsch gemacht. Ich werde darauf hingewiesen, wie habe ich es denn richtig zu machen. Und ich werde auch darauf hingewiesen, wenn ich es eben weiterhin falsch mache, dann kann eben auch die Kündigung drohen. Genau, es ist so eine Warnstufe, die gelbe Karte im Fußball.
Aber ich habe euch schon so verstanden, es gibt auch Fehlverhalten, das so gravierend ist, dass es nicht der Wiederholung bedarf. Also Gewalttaten, sexuelle Belästigung und ähnliches mehr, das muss nicht mehrfach passieren, um eine verhaltensbedingte Kündigung zu rechtfertigen, oder?
Kommt immer ganz auf einen Einzelfall natürlich an und ist auch immer eine Frage der Nachweisbarkeit. Also wie ist ein Sachverhalt, wie ist etwas passiert, wie kann ich nachweisen, dass das wirklich so war? Das ist ein bisschen auch wieder der goldene Löffel, den ich eben schon mal bei der außerordentlichen Kündigung auch hatte. Also es gibt krasse Fälle, wo man einfach sagt, das ist so gravierend, da muss jemand so stark wissen, dass das absolut falsch ist und das ist unzumutbar, den weiter zu beschäftigen. Vielleicht auch, weil Auswirkungen auf andere Mitarbeiter, wo man eben sagen kann, da muss keine Abmahnung vorher folgen. Ist aber offen gestanden im verhaltensbedingten Bereich wirklich sehr, sehr selten. Also da ist schon immer eigentlich erstmal die Abmahnung die erste Stufe.
Personenbedingt klingt auch irgendwie so, als hätte es was mit dem Arbeitnehmer zu tun. Ich ahne jetzt schon, wo die Abgrenzung ist.
Genau, also das ist dann eher das nicht steuerbare. Personenbedingte Kündigung ist der klassische Fall tatsächlich die krankheitsbedingte Kündigung. Also Mitarbeiter, die eben Langzeit erkrankt sind, wo auch nicht absehbar ist, dass sie irgendwann wieder zurückkommen können. Das ist so der klassische Bereich, wo man dann nach einer bestimmten Zeit durchaus auch mal darüber spricht, ob nicht hier eine Kündigung notwendig ist. Ist aber Gegenstand von wahnsinnig vielen Urteilen gewesen, also ganz viel, was worauf man auch drauf achten muss. Also zum einen, wie lange muss jemand krank sein? Ist es eine Langzeiterkrankung, häufige Kurzzeiterkrankung? Gibt es gewisse zeitliche Rahmen, die man beachten muss? Im Regelfall muss auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement vorher gemacht werden. Also gerade bei der krankheitsbedingten Kündigung empfehle ich immer aus der Praxissicht auf jeden Fall frühzeitig vorbereiten, frühzeitig auch sich im besten Fall anwaltlichen Rat tatsächlich einzuholen. Weil da kann man ganz, ganz viel falsch machen oder im besten Fall viel richtig machen. Aber krankheitsbedingt ist das eine, auch zum Beispiel der Entzug, der dauerhafte Entzug eines Führerscheins von einem LKW-Kraftfahrer, wo das unerlässlich ist, dass er den hat, wäre auch so ein Bereich, wo man möglicherweise an eine personenbedingte Kündigung denken kann.
Wie sieht es aus mit leistungsinduzierten Kündigungen? Auch wenn das wahrscheinlich noch schwierigeres und vermieteres Terrain ist, aber wo ist das einzuordnen? Also
der klassische Low-Performer.
Genau.
Kommt drauf an. Also low performt er, weil er es eben nicht anders kann, warum auch immer, dann ist es eher der personenbedingte Bereich. Low performt er, weil er schlichtweg keine Lust hat, um das so runterzubrechen, dann ist es klar der verhaltensbedingte Bereich. Das ist manchmal eine Vermischung. Bei Low Performern, ja, also es war in den letzten Jahren häufiger mal tatsächlich auch in der Beratung Thema, ist es auch immer schwer, weil die Gerichte im Grundsatz davon ausgehen, jeder muss so gut arbeiten, wie er kann. Das ist bei dem einen mehr. Bei dem anderen ist es weniger. Also es ist eine sehr individuelle Geschichte. Und dann zu sagen, das ist aber so sehr unter Durchschnitt, das ist das, was man im Zweifel eben nachweisen muss, wenn man eben sagen kann oder sagen möchte, wir möchten uns dann jetzt doch an dieser Stelle mal trennen, weil die Leistung einfach so unter dem ist, was wir erwarten dürfen und was andere in vergleichbarer Position liefern.
Ja, alles klar, habe ich verstanden. Dann kommen wir vielleicht mal zu dem Bereich, der gerade Stichwort wirtschaftliche Situation besonders im Fokus steht, betriebsbedingte Kündigungen. Wie ist da der Ablauf üblicherweise?
Also üblicherweise ist der Ablauf, dass es Gründe von innen oder von außen gibt, die eben einen Unternehmer zu einer Entscheidung führen, Stellen abzubauen. Also das kann ganz klar sein, dass der einfach sagt, ich möchte gewisse Bereiche meines Unternehmens an eine externe Geschichte vergeben, zum Beispiel Reinigungsleistungen, die man vorher in-house durch eigene Mitarbeiter gemacht hat, die vergibt man jetzt eben an ein externes Reinigungsunternehmen, eine Marketingabteilung, sowas. Das können Gründe sein. Es können Gründe sein, dass einfach schlichtweg Aufträge wegbrechen, nicht mehr genügend Aufträge reinkommen, wo ein Unternehmer einfach an die Situation kommt, zu sagen, ich habe nicht mehr genug Arbeit für die Anzahl der Mitarbeiter, die ich bei mir beschäftige und treffe dann eine unternehmerische Entscheidung, indem ich eben sage, ich muss ein oder mehrere Stellen abbauen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich mache mal so ein bisschen die Kette, die so beim Arbeitsgericht dann auch entsprechend nachgewiesen werden müsste, wenn es eben zum Streitfall kommt. Der zweite Schritt ist eben zu sagen, das muss dringlich sein. Also ich kann den oder die Mitarbeiter auch nicht anderweitig bei mir beschäftigen im Unternehmen. Da muss man sich tatsächlich ankauen, was für eine Qualifikation hat der Mitarbeiter und wo könnte ich den vielleicht bei mir im Unternehmen noch einsetzen. Wenn es in irgendeiner Form freie Stellen gibt, freie Plätze gibt, dann muss ich erstmal tatsächlich alles anbieten. Es gibt kein Recht auf Beförderung nach oben. Also der Mitarbeiter im Reinigungsunternehmen muss nicht die Stelle in der Geschäftsleitung angeboten bekommen, das ist klar. Aber es können durchaus auch Jobs angeboten werden müssen, die eben vielleicht ein bisschen geringwertiger sind. So, das muss man sich vorher anschauen, ob da nicht eine Versetzung oder auch eine Änderungskündigung das vorherige Mittel ist. Weil vielleicht auch an der Stelle eine Beendigungskündigung, über die wir sprechen, ist immer das allerletzte Mittel. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber immer nachweisen, ich habe vorher geguckt, kann ich den oder die Mitarbeiter woanders unterbringen? Vielleicht auch mit einer gewissen Umschulungsgeschichte, die zumutbar vom Zeitraum her sein muss. Aber habe ich gar keine anderen Beschäftigungsmöglichkeiten mehr? Das ist der nächste Punkt, den man an dieser Stelle hat. Diese unternehmerische Entscheidung, eben Stellen abzubauen, die kann ein Gericht nicht vollständig prüfen. Aber es muss eben schon so sein, dass es irgendwie plausibel ist. Was hat der Unternehmer da jetzt gerade an dieser Stelle vor? Und das muss auch gewisse greifbare Formen haben. Also in irgendeiner Form, vor allem wenn ich was extern vergebe, schon in irgendeiner Form kommuniziert worden sein. Also es muss einfach glaubhaft sein. Da werden echt zum Kündigungszeitpunkt, zum Beendigungszeitpunkt diese Stellen fallen final weg. So, dann ist es ja manchmal so, dass einer oder mehrere Mitarbeiter gekündigt werden sollen oder Stellen wegfallen. Und ich habe vielleicht mehrere Mitarbeiter, die aber in Betracht kommen. Das ist immer dann das Gespräch, wo es in der Praxis etwas schwierig wird, weil meistens haben Unternehmer ja sehr genaue Vorstellungen davon, wen es denn jetzt treffen soll. Manchmal ist es ein bisschen der Nasenfaktor. Und das möchte das Gesetz oder der Gesetzgeber ganz klar verhindern. Und deswegen gibt es das Kündigungsschutzgesetz, das eben sagt, ich muss eine Sozialauswahl treffen. Das heißt, im ersten Schritt muss ich in den Topf alle Mitarbeiter reinpacken, die vergleichbar sind in der Ebene, auf der sie sich befinden, also der Stufe, der Laufbahnstufe und der Qualifikation, also alle, die in Betracht kommen könnten, von dieser Kündigung betroffen zu sein, weil eben der Arbeitsplatz wegfällt. Das ist die erste Stufe, wenn ich diesen Topf gefüllt habe. Dann gibt es diese Punktegeschichte, die man immer sehr, sehr hört. Also ich muss nach verschiedenen Kriterien gucken, wer ist am schutzwürdigsten oder am weniger schutzwürdigsten. Das wäre dann die Person oder die Personen, die von der Kündigung betroffen sind. Und auch da kann ich mir nicht ausdenken, welche Kriterien ich an den Tag lege, sondern das gibt das Gesetz auch wieder vor. Das ist einmal das Lebensalter, Betriebszugehörigkeit, etwaige Unterhaltspflichten für Kinder, Ehefrauen und eine mögliche Schwerbehinderung. So, und dann mache ich im besten Fall das in Form einer Excel-Tabelle und erstelle für jeden Mitarbeiter eine Punktetabelle. Und wie ich diese Punkte gewichte, auch da gibt es wahnsinnig viele Urteile zu, was für zulässig erachtet wurde und was eben nicht. Aber im Grunde nach gebe ich für jeden Bereich Punkte. Und am Ende kommen eben dann ein oder mehrere Mitarbeiter raus, die eben am wenigsten Punkte haben. Und das ist dann die Person, die von der Kündigung betroffen wäre.
Das Dilemma ist ja häufig, so sehe ich das jedenfalls in der Praxis bei meinen Mandanten, dass die jungen Mitarbeiter häufig am wenigsten schutzwürdig sind. Also gerade dann durch die Sozialauswahl im Fokus stehen, dass ich die entlassen muss, vorrangig entlassen muss.
Ja, das ist ein bisschen so, weil man tatsächlich, ne, Lebensalter und Betriebszugehörigkeit eben in dieser Punkteskala mit dabei sind. Das ist so. Was man machen kann, ist einen sogenannten Leistungsträger rauszunehmen. Aber das muss dann wirklich jemand sein, der absolut so unverzichtbar für dieses Unternehmen ist, weil er eben was hat, was alle anderen nicht haben. Also zum Beispiel ein Programm beherrscht, was ich brauche, um weiterzuarbeiten, was sonst keiner hat. Das wäre mal so etwas, wo man jemanden rausnehmen könnte als Leistungsträger. Auch da muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe dann immer wirklich auch immer Gespräche, aber das ist mein Leistungsträger und den brauche ich auf jeden Fall und der ist super. Und am Ende kommt dann der raus, ne, den man eigentlich haben will. Also da muss man schon aufpassen, dass man dann nicht missbräuchlich das Ganze nutzt. Das sind wirklich absolute Ausnahmekonstellationen. Wenn ich viele Mitarbeiter gleichzeitig kündige, dann ist es durchaus schon auch gerechtfertigt, in dieser Punktevergabe schon auch zu gucken, dass nicht genau das passiert, Andreas, was du gesagt hast, dass nämlich nur die Älteren bleiben und alle Jungen gehen müssen. Da kann man schon eine gewisse Gewichtung da machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber eben, man muss immer wirklich sehr, sehr auf den Einzelfall schauen und auch genau gucken, dass es nicht in eine Missbräuchlichkeit reingeht. Also nicht nur die Alten und nicht nur die Jungen.
Ja, habe ich verstanden. Aber ich habe auch wahrgenommen, du hast es ja selbst angesprochen gerade schon, es gibt sehr viele verschiedene Punkte, Schemata, die auch akzeptiert worden sind von der Rechtsprechung. Und ein Stück weit kann ich es auch schon darüber steuern, wie ich bepunkte, kann ich schon ein Stück weit steuern, jedenfalls, wer am Schluss gekündigt wird. Das heißt, es geht aber im Grunde nicht ohne anwaltliche Hilfe hier. Das ist so immer das, was ich in der Praxis sehe.
Das ist richtig. Also wäre das, was ich tatsächlich empfehle. Also das vielleicht auch an dieser Stelle. Es macht immer total Sinn. Ich weiß, Gespräche mit Anwälten, es gibt schönere Gespräche, die man so führt, aber das sind...
Jetzt wäre dein Punkt hier.
Ich weiß nicht, was sie meint.
Das ist so, aber gerade bei einer Kündigung, da geht es wirklich um alle Kündigungsformen, aber bei der Betriebsbedingung macht es Sinn, einfach wahnsinnig frühzeitig zu sprechen und das auf saubere Füße zu stellen. Also sich das wirklich genau anzugucken, was brauchen wir, was müssen wir im Zweifel nachweisen, wie führen wir die Sozialauswahl durch, welches Punkteschema, wie gewichten wir, was macht Sinn? Und da würde ich tatsächlich eher einen Anwalt, der sich damit auskennt, an der Stelle absolut empfehlen.
Also wir nicht, Benno.
Also ich bin jedenfalls raus.
Ich auch.
Das hilft, weil im allerschlimmsten Fall fällt es einem dann auf die Füße, wenn es zu spät ist, nämlich im Kündigungsschutzverfahren. Und im Zweifel verliert man vielleicht dann ein Kündigungsschutzverfahren, der Mitarbeiter ist wieder da. Und ganz oft kann man eben im Vorfeld schon gewisse Weichen stellen, die durchaus helfen, das sauber aufzusetzen.
Ja, ich glaube, du hast das Thema Verfahren gerade schon angesprochen, Alexandra. Wenn ich das so aus der Distanz mir anschaue, dann muss ja jeder Unternehmer, der Kündigungen ausspricht, letztlich damit rechnen, dass es auch zum Klageverfahren kommt und sich gedanklich, juristisch darauf vorbereiten. Magst du ein bisschen was sagen, wie ein solches Kündigungsschutzverfahren gerichtlich abläuft?
Gerne. Also jedenfalls dann, wenn der Mitarbeiter unter den allgemeinen Kündigungsschutz fällt, was wir eben hatten, 6 Monate Betriebszugehörigkeit, mehr als 10 Mitarbeiter im Unternehmen, genau dann. Und auch da führe ich immer schöne Gespräche und dann sagen mir ganz oft Geschäftsführer, nein, also der klagt auf gar keinen Fall. Also man muss ehrlicherweise sagen, in 90% der Fälle klagen die Mitarbeiter mittlerweile. Allein schon deshalb, weil auch die Bundesagentur für Arbeit darauf hinweist, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Und auch deshalb, weil das relativ einfach ist. Also ich kann das auch alleine machen. Ich brauche dafür keinen Anwalt im ersten Schritt. Ich kann zum Arbeitsgericht gehen und einfach Klage erheben. Ich habe dafür eine Frist, immer 3 Wochen ab Zugang der Kündigung. Bei mir muss ich eben diese Klage bei meinem zuständigen Arbeitsgericht erheben. Die helfen tatsächlich auch bei der Formulierung. Und das macht diese Hürde sehr, sehr einfach. Ne? Weil viele scheuen erstmal die Kostengeschichte. Aber dadurch, dass man es eben selber ohne anwaltliche Vertretung machen kann, ist das eben genau der Weg, den dann viele gehen. Vielleicht noch was an der Stelle auch zum Kostenthema. Beim arbeitsgerichtlichen Verfahren ist es anders als bei sonstigen Verfahren so, dass jeder seine Musik selber bezahlt. Also egal, wie das Verfahren ausgeht, egal, wer verliert oder gewinnt, meinen Teil der Kosten, wenn ich einen Anwalt habe, trage ich selber. Auch das nimmt nochmal so ein bisschen aus Arbeitnehmersicht tatsächlich das Risiko, weil selbst wenn ich verliere, habe ich zumindest so ein bisschen gedeckeltes Kostenrisiko an der Stelle. Was passiert dann also? Es wird eben, der Mitarbeiter erhebt Klage beim zuständigen Arbeitsgericht. Dann bekommt der Arbeitgeber davon irgendwann eine Information, nämlich in Form der Zustellung der Kündigungsschutzklage. Und im Regelfall kommt dann unmittelbar auch die Ladung zum ersten Termin. Das ist der sogenannte Gütetermin. Und der Gütetermin hat auch genau das Ziel seines Namens, nämlich eine gütliche Einigung zu finden. Also man trifft sich dann vom Arbeitsgericht. Dann hört sich der Richter im Regelfall, die Richterin im Regelfall an, was denn so die Gründe für die Kündigung waren. Manchmal gibt es dann schon eine erste rechtliche Einschätzung, muss aber tatsächlich nicht sein. Das Ziel ist an dieser Stelle tatsächlich immer, wollen Sie sich nicht vergleichen. So, und dann geht es meistens darum, dass man eben sagt, findet man eine Lösung, sich hier an der Stelle zu trennen, zu einigen. Also meistens geht es dann weiter um die Trennung. Und dann der Regelfall ist auch dann eben, dass der Arbeitgeber eben eine Abfindung in den Raum stellt, vielleicht eine Freistellung, eine Vereinbarung zum Zeugnis findet. All das können so Vereinbarungen sein, die in einem Vergleich dann zugrunde gelegt werden, wo man einfach sagt, man beendet das Verfahren an der Stelle, die Kündigung ist wirksam, der Mitarbeiter scheidet aus und dafür zahlt der Arbeitgeber eben noch Summe X als Abfindung. Das ist der klassische Fall offen gestanden. Also die meisten arbeitsgerichtlichen Verfahren enden genau mit einem solchen Vergleich. Nicht immer schon im Gütetermin, manchmal wird das auch erst später, kommt man dann zusammen. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es den nächsten Termin, den Kammertermin. Bis zum Kammertermin muss dann regelmäßig der Arbeitgeber umfangreich begründen, warum er denn gekündigt hat. Meistens hat dann der Arbeitnehmerseite auch noch die Möglichkeit der Stellungnahme und dann kommt es zum Kammertermin. Und da geht es dann tatsächlich auch, manchmal werden dann auch schon Zeugen gehört und da gibt es dann auch entsprechend die gerichtliche Würdigung, die schon mal so ein bisschen mündlich kommuniziert wird. Ja, auch da hat man immer noch die Möglichkeit, sich zu vergleichen. Also auch da zu sagen, wir beenden die Geschichte jetzt hier und schließen jetzt einen Vergleich, um das Verfahren zu beenden. Oder eben in der allerletzten Stufe gibt es ein Urteil vom Arbeitsgericht.
Vielleicht nochmal dazu, weil ich glaube, es ist einer der meistverbreitetsten Irrtümer, die es so gibt, wenn man hier rausgeht außerhalb unserer Profession. dass es irgendwie einen Anspruch auf Abfindung gäbe. Und ich glaube, das größte Missverständnis ist auch, das Ziel des Arbeitnehmers ja häufig genau die Abfindung ist, dem Klageantrag aber genau was anderes steht. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer gewinnt, besteht das Arbeitsverhältnis weiter.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist genau das. Also viele glauben tatsächlich, dass es die Klage auf Abfindung ist. Es ist aber eigentlich die Klage auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. Also mit dem Ergebnis, dass eben die Kündigung für unwirksam bewertet wird und das Arbeitsverhältnis ununterbrochen, das ruht auch nicht für den Zeitraum des Verfahrens, ununterbrochen fortbesteht. Das ist genau richtig. Diese Abfindungsthematik kommt genau dann auf, was ich gerade angesprochen hatte, dass es häufig Gegenstand in einem Vergleich. Es gibt aber, außer es ist in Tarifverträgen irgendwie vorgegeben, aber im Regelfall gibt es keinen Anspruch auf eine Abfindung. Also das ist eine reine Verhandlungsgeschichte. Es gibt immer so ein bisschen eine Daumenregel, dass man sagt, so ein halbes Gehalt pro Beschäftigungsjahr. Das ist aber ohne Anspruch für irgendeine Seite. Also ich sage ganz offen, meistens ist es ein bisschen türkischer Basar. Der rechtlich die bessere Position hat, hat auch in der Verhandlung ein bisschen die bessere Position und umgekehrt. So ist das. Aber es gibt keine Limitierung nach oben und nach unten und es gibt auch erstmal originär keinen Anspruch darauf. Weil Klageverfahren zieht eigentlich darauf ab, ich möchte, dass die Kündigung für unwirksam erklärt wird und ich mein Arbeitsverhältnis weiter behalten darf. Vielleicht noch als letzten Punkt, das ist auch ein bisschen das Risiko für den Arbeitgeber. Für den Fall, dass man eben am Ende des Tages wirklich ein Urteil hat und ein Arbeitsgericht sagt, diese Kündigung war unwirksam, ist der Mitarbeiter wieder da, ich muss ihn weiter beschäftigen. Und für die gesamte Dauer hat der Mitarbeiter grundsätzlich auch Anspruch auf seine Lohngeschichten. Also selbst wenn er in dem Zeitraum nicht gearbeitet hat, vielleicht weil das Verfahren sehr lange gedauert hat, weil die Kündigungsfrist kurz war. Also er hat dann tatsächlich auch noch Anspruch darauf, die rückständige Vergütung, die im Regelfall dann nicht gezahlt worden ist für die Dauer des Verfahrens, noch bezahlt zu bekommen. Wichtiger Punkt tatsächlich, wo man auch in der Beratungspraxis dann eben auch immer sagt, naja, das ist das Kostenrisiko, was du trägst und was dann doch auch manchmal Arbeitgeber dazu bringt zu sagen, alles klar, dann bin ich vielleicht doch bereit, eine gewisse Summe als Abfindung zu zahlen, um einfach hier die Geschichte zu beenden und mir ein weiteres wirtschaftliches Risiko zu nehmen.
Also jetzt haben wir ja sehr viel über die beiden Parteien gesprochen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, wie ändert sich das ganze Verfahren oder ändert sich überhaupt, wenn das Unternehmen einen Betriebsrat hat und welche Rolle spielt, wenn ja, dann der Betriebsrat in einem solchen Kündigungsverfahren?
Also wenn ich Betriebsrat habe, dann habe ich verschiedene Konstellationen, wo der beteiligt werden muss. Ich mache es mal ganz kurz bei der betriebsbedingten Kündigung, das hattest du eben, Andreas, schon angesprochen, dann kommen eben so Themen wie Interessenausgleich und Sozialplan mit dazu. Würde ich an der Stelle jetzt mal, weil wir eher heute individual arbeitsrechtlich unterwegs sind, ein bisschen außen vor lassen. Was aber immer da ist, wenn ich einen Betriebsrat habe, ich muss den Betriebsrat vor Ausspruch einer Kündigung hören. Also informieren, zu Nachweiszwecken immer die Empfehlung schriftlich, dass eben eine Kündigung beabsichtigt ist. Es gibt diverse Sachen, die in diese Anhörung, die an den Betriebsrat dann geleitet wird, mit rein muss, damit er sich eben ein Bild machen kann. Der Betriebsrat hat dann bei einer ordentlichen Kündigung eine Frist von 7 Tagen, um sich zu äußern. Äußert er sich innerhalb der 7 Tage nicht, gilt die Zustimmung als erteilt. Der Betriebsrat kann widersprechen. Der Betriebsrat kann gar nichts tun. Na, dann habe ich eben gesagt, dann gilt die Zustimmung als erteilt. Oder der Betriebsrat kann eben auch bewusst zustimmen. 7 Tage bei der ordentlichen Kündigung. Bei der außerordentlichen sind es 3 Tage, die der Betriebsrat hat. Ist deswegen verkürzt, weil, das hatten wir auch ganz am Anfang, bei einer außerordentlichen Kündigung habe ich ja diese 2-Wochen-Frist ab Bekanntgabe des Kündigungsgrundes und deswegen ist da etwas Eile geboten, sodass man eben diesen Eildruck ein bisschen auf den Betriebsrat runterbricht. Aber der Betriebsrat muss eben informiert werden. Mache ich das nicht, warum auch immer, weil ich es nicht für nötig halte, ist die Kündigung allein deswegen schon unwirksam.
Wenn wir nochmal auf den Fall der betriebsbedingten Kündigung, vielleicht einer Mehrzahl von Arbeitnehmern, zurückkommen, wie wäre da deine Empfehlung, Stichwort Sozialauswahl? Betriebsrat frühzeitig mit einbinden oder auch da auf die gesetzlichen Mechanismen vertrauen und sagen, das ist meine Sozialauswahl als Arbeitgeber und dem kann der Betriebsrat widersprechen oder auch nicht. Gibt es da Best-Practice-Empfehlungen aus deiner Sicht?
Also Best-Practice ist tatsächlich frühzeitig einbinden. Das ist aber immer, genau, also das würde ich immer empfehlen. Und bei der betriebsbedingten Kündigung, wo mehrere betroffen sind, wenn ich einen Betriebsrat habe, sowieso, weil da nochmal andere Rechte auch mit dran geknüpft sind. Aber die frühzeitige Einbindung ist immer sinnvoll, um tatsächlich auch da das innerhalb des Unternehmens schon mal mit dem Betriebsrat im besten Fall auf sichere Füße zu stellen, um nichts zu verpassen und irgendwelche Fehler an der Stelle schon zu begehen, die einem nachher dann im Verfahren möglicherweise nachteilig zu Buche schlagen könnten.
Betriebsrat klingt ja häufig schon so nach größerem Unternehmen, aber ich glaube, unabhängig von Existenz des Betriebsrates gibt es nochmal besondere Herausforderungen, wenn du eben mehr als 2, 3, 4 Mitarbeitende entlassen willst.
Ja, genau, das ist das Stichwort, die Massenentlassungsanzeige. Da denken ganz viele erstmal immer, das betrifft mich nicht, weil das betrifft irgendwie nur ganz große Unternehmen, die wahnsinnig viele auf einmal kündigen wollen. Das ist aber nicht so. Also die Massenentlassungsanzeige wird schon Thema mit Betrieben über 21 Mitarbeitern. Wenn ich, also es gibt gestuft so ein bisschen, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, und wenn ich innerhalb von 30 Kalendertagen, ich nehme mal das Beispiel des Unternehmens mit mehr als 21 Mitarbeitern, mehr als 5 kündigen möchte, innerhalb von 30 Kalendertagen muss ich eine sogenannte Massenentlassungsanzeige machen. Was ist das? Ich muss der Bundesagentur für Arbeit auf einem Formular, einem sehr großen Formular, mitteilen, wen ich wann kündigen muss. Ist im Grunde eine reine Information. Muss ich aber gemacht haben. Das war früher ganz, 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 ganz streng. Also so ein absolutes Damoklesschwert. Habe ich das nicht gemacht, waren die Kündigungen allein deswegen unwirksam. Momentan durch Einströmungen der europarechtlichen Rechtsprechung verschiebt sich das so ein bisschen, ob das immer noch ganz so schlimm ist, wenn ich es nicht gemacht habe oder nicht richtig gemacht habe. Ich würde trotzdem immer noch in der Beratungspraxis empfehlen, wenn ich in den Schwellenwerten drin bin, also wenn mehr als 5 Mitarbeiter gekündigt werden sollen, über 20 oder je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, immer die Massenentlassungsanzeige machen. Also das ist kein Hexenwerk. Man muss es einmal sauber aufgesetzt haben und dann macht man das, dann ist es gut, dann hat man sich diese Thematik, diese Problematik schon mal an der Stelle einfach genommen.
Ich glaube, das war ein Parforce-Ritt durch das Thema Kündigung. Benno, was nimmst du mit?
Ja, ich nehme ganz viel mit. Vor allen Dingen habe ich viel für mich Neues gelernt. Dafür erstmal herzlichen Dank, vor allen Dingen Alexandra und auch dir, Andreas. Ich nehme jedenfalls mit, dass das ganze Thema Kündigung, Entlassungen, so unangenehm das für alle Betroffenen ist, jedenfalls in Deutschland offensichtlich einem ganz gut funktionierenden rechtlichen Rahmen unterliegt. Ich weiß, dass das ein emotionales Thema ist, auch für Unternehmer ein emotionales Thema ist, aber insgesamt macht das für mich den Eindruck, dass hier doch hier sehr sach- und interessensgerecht sowohl die unternehmerischen Belange des Arbeitgebers als auch die schutzwürdigen Interessen des Arbeitnehmers berücksichtigt werden und dass das Ganze juristisch hochanspruchsvoll ist, dass anwaltliche Unterstützung genauso frühzeitig eingeplant werden sollte wie Betriebsrat, das macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Ja, für mich war es sehr erhellend. Andreas, für dich auch noch ein Stück weit?
Ja, auf jeden Fall. Mir ist nochmal ganz deutlich geworden, dass wir eben über ein Thema reden, was eben schwierig ist. Nicht nur rechtlich, sondern auch sonst, auch für das Betriebsklima insgesamt, wenn da so Themen aufkommen. Und ja, der Unternehmer ist eben konfrontiert mit einer Vielzahl von Arbeitnehmerschutzgesetzen, mit denen er zurechtkommen muss. Und das wird er ohne gute Vorbereitung und wahrscheinlich auch ohne externe Hilfe nur selten so hinbekommen, dass es einigermaßen gut für alle Beteiligten auch abläuft.
Ja, wunderbar. Und wie in fast jeder Podcast-Folge haben wir auch heute wieder, lieber Andreas, einen Tipp des Monats, der heute auch wieder ziemlich genau zum allgemeinen Thema passt. Worum geht's?
Ja, es geht um das Thema, was passiert, wenn ich einen Mitarbeiter gekündigt habe und am nächsten Tag meldet er sich krank.
Der Praxistipp des Monats.
Wenn ein Mitarbeiter nach einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag krankgeschrieben wird, sollten Arbeitgeber besonders aufmerksam sein. Die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AU, zeigt, dass ein Mitarbeiter krank ist und deshalb nicht arbeiten kann. Die Bescheinigung ist wichtig, damit der Mitarbeiter weiterhin bezahlt wird, obwohl er krank ist. Wenn Arbeitgeber trotz Vorlage einer AU nicht zahlen wollen, weil sie denken, der Mitarbeiter sei arbeitsfähig, müssen sie beweisen, dass die AU zu Unrecht ausgestellt wurde. Eine falsche Krankmeldung kann schwere Folgen haben und beispielsweise eine fristlose Kündigung nach sich ziehen und eine Einstellung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall rechtfertigen. Das Bundesarbeitsgericht ist der Auffassung, dass die AU insbesondere dann zweifelhaft sein kann, wenn die Krankschreibung direkt nach der Kündigung kommt. Arbeitgeber benötigen ernsthafte und objektive Gründe, um anzunehmen, dass der Mitarbeiter nicht wirklich krank ist. Deshalb sollten sie alles genau dokumentieren und weitere Beweise sammeln. Hier kommt es vor allem auf die zeitliche Reihenfolge von Zugang der Kündigung und Einreichung der AU an. Das bedeutet nicht, dass Arbeitgeber per se von einer falschen AU ausgehen sollten, wenn ein Mitarbeiter gekündigt wurde. Vielmehr gilt es, die Umstände genau zu prüfen und im Einzelfall zu entscheiden.
Das war der Praxistipp des Monats.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an dich, liebe Alexandra, dass du uns einmal durch die gar nicht mehr so dunkle Seite des Arbeitsrechts geführt hast. Und nochmal ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge nachlesen möchten, können Sie das gerne in den Shownotes zur heutigen Folge tun. Und Sie können uns auch jederzeit gerne ein Feedback geben zu Themen, die Sie möglicherweise gerne noch im Podcast besprochen haben möchten. Der einfachste Weg dahin ist eine E-Mail an taxiert@dhpg.de. Und Andreas, beim nächsten Mal hat der Jurist wieder ein Heimspiel, habe ich verstanden.
Ja, gut so. Also nächstes Mal haben wir die 30. Folge und wir werden uns mit Besonderheiten bei der Testamentsgestaltung beschäftigen.
Auch darauf freue ich mich sehr. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an euch, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.